Trauer. Echt jetzt? Und auch heute möchte ich dich begrüßen zu einer weiteren Folge des Trauercoach-Podcasts. Und bevor ich in das heutige Thema einsteige, habe ich eine kleine Bitte an dich. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. So wirst du immer informiert, wenn bei mir eine neue Folge online geht. Und so tust du dir was Gutes und mir natürlich auch. Danke dafür. Heute möchte ich auf etwas eingehen, das ich in der letzten Folge und auch in anderen Folgen schon angesprochen habe. Es geht um mein Buch, Der Trauercoach, neue Wege der Trauerarbeit. Bis es zum Buch kam, Leute, das war 2012 hatte ich das erste Mal den intensiven Gedanken, ein Buch muss her. Und es war ja 2012, als die Marke Der Trauercoach entstanden ist. Und ich wollte unbedingt das auf Papier bringen, ein Buch rauszubringen, das ich der Nachwelt auch hinterlassen kann, wenn ich dann eines Tages mit 80, 90 selbst mal den Körper hinter mir lasse, in dem ich beheimatet bin. Naja, jedenfalls, 4 Jahre lang war es eine mega Herausforderung, Worte dafür zu finden, um diesen neuen Umgang mit Trauer begreiflich zu machen. Es ist nicht so einfach. Ne? Auch in einem Coaching bei mir. Ne? Ein Coaching dauert bei mir, wenn man es jetzt als Einzelperson bucht, 1,5 Stunden im Durchschnitt, eine Sitzung, Thema erledigt. Jedenfalls benötige ich dann 1,5 Stunden ungefähr. Und ich sag mal so, 1 bis 1,25 Stunden ist rein die Vorbereitung mit dem Klienten. Eine neue Logik aufbauen, neues Verständnis aufbauen, zuschlagen. So, ja. Jetzt habe ich dort 1,25 Stunden, aber in einem Buch kann ich jetzt nicht sagen, okay, der Kunde liest jetzt mal so 1,25 Stunden und dann hat er das. Im Buch muss ich ja ganz anders drauf eingehen, ein neues Verständnis aufzubauen, eine neue Logik. Es hat 4 Jahre gedauert und 2016 kam es dann raus. Mein Buch, Der Trauercoach, neue Wege der Trauerarbeit. Das Buch hat sehr, sehr, sehr gute Kritiken. Leider, ich bin ja kein Marketing-Mensch, dafür habe ich ja tolle Leute wie, den möchte ich hier auch mal erwähnen, mein Jonas, der immer hier schön die Szenerie aufbaut und auch oft 1,5 Stunden einfach nur das Licht aufbaut und so weiter. Ich habe eine Marketing-Agentur an der Hand, auch tolle Menschen, weil ich eben kein Marketing-Mensch bin. Ich bin halt der Macher, ich habe die Ideen, der Kreative, setz um. Und so ist die Vermarktung des Buches im Nirvana verschwunden. Jetzt beginnen wir, das Ganze auch mal wieder aufzurollen. Und ich habe mir überlegt, weil im Buch selbst, wie gesagt, es geht darum, das Buch zu nutzen, um ein vollkommen neues Verständnis eben aufzubauen. Und ich möchte die Chance jetzt einfach nutzen, um aus dem Buch was vorzulesen. Und zwar das erste Kapitel. Um so ein Buch auf die Wege zu bringen, ein Buch, bei dem es ich möchte es mal auf den Punkt bringen, um Paradigmenwechsel geht, bedarf es ja auch erstmal, dass ich von mir schreibe. Und zwar, wenn ich in einen Verlust gerate, wie ich damit umgehe. Und das ist mir relativ gut gelungen, indem ich 3 Geschichten im Buch, das sind so Beginn des Buchs mit 3 Kapiteln, als ich Verluste erfahren habe, wie ich damit umgehe. Und parallel, während ich die Geschichte quasi erzähle, in Nebensätzen beschreibe ich dann immer ganz kurz, was in mir vorging. Weil ganz spannend ist bei mir, seit ich denken kann im Grunde genommen, und so richtig denken kann ich ja auch erst so bei seit meinem 6., 7., 8., 9. Lebensjahr. Wer denkt denn vorher bewusst? Das macht ja kaum einer, weil ab dem 8. Lebensjahr ist auch der Verstand ja auch erst aktiv. Ja? Ja, mit dem werden wir ja nicht geboren. Und als ich 8 Jahre alt war, hatte ich meine Nahtoderfahrung. Die streife ich im Buch, abgesehen davon, nur ganz kurz. Seit dieser Zeit, wenn ich persönlich in einen Verlust gerate, ist es bei mir wie ein Automatismus. Was zunächst geschieht, ist wie bei allen Menschen auch, wie bei dir, wie bei dir, wie bei dir auch, wie bei allen. Ich kriege die Todesnachricht vermittelt und je nachdem, wie nahe diese Menschen mir stehen, Familie, Freunde, liebgewonnene Menschen. Und jedes Mal, wenn ich die Todesnachricht erfahre, so war es zum Beispiel auch bei einem Kindheitsfreund von mir, mit dem ich eine tolle Kindheit hatte, wir zusammen Musik gemacht haben, mit 12 Jahren eine Band gegründet haben und viel erlebt haben, ganz viel Spaß und lange verbunden waren. Er hat sich das Leben genommen, hat sich aufgehängt und als ich da die Nachricht bekommen habe, bin ich zusammengebrochen. Nochmal, es passiert mir wie allen Menschen auch. Ja, okay? Ich habe die Nachricht bekommen, Schock, Hilflosigkeit, Leere, Ohnmacht, Zerrissenheit. Nur bei mir ist es anders in der Folge. Denn relativ schnell komme ich in einem bestimmten Automatismus automatisch in eine tiefe innere Ruhe als Reaktion. Und diese innere Ruhe hilft mir dann, auch wenn es weh tut, sage ich auch immer wieder, in eine tiefe Ruhe zu kommen. Und diese tiefe Ruhe hilft mir dann, einen Plan für mich als Individuum zu erstellen. Nur gut, ich bin Bestattungsunternehmer, ich habe hier eigene Verabschiedungsräume. Das mag vielleicht ein gewisser Vorteil sein. Aber wenn man jetzt ein normaler Trauernder draußen ist, hat man genauso die Möglichkeit und kann im Internet schauen nach einem Bestattungshaus, nach den Bewertungen etc. und kann dementsprechend auswählen, um eben die Möglichkeiten auch zu haben. Jetzt aber zu mir zurückzukommen. Bei mir ist immer wie so eine Art Automatismus dann nach dem Schock und diesen tiefen Schmerz, der einen so unsäglich trifft, komme ich in diese Ruhe und es hilft mir, einen Plan zu machen. Und eins der ersten Dinge, sobald ich in Ruhe bin, klar wird, okay, Tom, das ist jetzt so, du kannst es nicht mehr ändern. Also dieser Vorgang des logischen Akzeptierens, sage ich jetzt mal. Du kannst es nicht rückgängig machen. Du wirst ihn nie wiedersehen. Das ist vorbei. Wow. Okay. Und dann im nächsten Schritt fange ich dann eben an, einen Plan für mich zurechtzulegen. Wann und wie kann ich auf Wiedersehen sagen? Wenn es um Freunde geht, manchmal eben auch um Familie, ist oft die Frage dann, die es abzuwarten gilt, melden die sich bei mir, dass ich sie als Bestattungsunternehmer betreuen darf? Oder, und das ist in Ordnung, es kann auch sein, dass die Familie oder Freunde einen Kollegen beauftragen, alles okay, dann ist halt, da gibt es eine kleine Planänderung, okay? Weil wenn es bei mir im Haus stattfindet, ich bin derjenige, ich will und ich mache es, die Versorgung des Verstorbenen, ja? Das heißt, ich möchte es jetzt anhand des Beispiels von meinem Kindheitsfreund, der sich das Leben genommen hat, der sich erhängt hat. Da kam der Anruf von seiner Frau. Ich bin völlig aus dem Häuschen geraten. Ich hab so geweint und so geheult. Und dann, wie gesagt, die Ruhe kam von ganz alleine. Und dann war dieses, okay, fuck. Gibt es ja auch eine Folge, ne? Wo ich da, der Tod ist ein verficktes Arschloch. Und wow. Und aber in dieser Ruhe habe ich mir dann, die Frau hat ja angerufen, also ich war beauftragt, mich um meinen Freund zu kümmern. Und in der Folge wusste ich, dass ich meinen Freund abholen musste. Das war, nachdem er sich ja aufgehängt hat, wurde er über die Polizei durch einen Kollegen von mir von dem Ort, wo er es getan hat, abgeholt. Und dort musste ich ihn holen. Respektive mein Unternehmen. Die Abholung habe ich Mitarbeiter machen lassen. Ich war schon hier im Haus, also hier, Hintergrund seht ihr ja alles. Und hinter dem blauen Vorhang da hinten ist eine Türe. Und da hinten geht es raus dann in die Sargausstellung. Da hinten ist auch die Garage, in der der Leichenwagen reinfährt. Und da hinten ist auch dann, wo es in die unteren Räumlichkeiten geht. Und ich habe hier gewartet, bis der Leichenwagen da war. Und ich wusste, jetzt liegt mein Freund in diesem Leichenwagen. Und ich wusste, so ab diesem Zeitpunkt bin ich auch nach hinten und wir haben ihn nach unten gebracht, in unsere Versorgung, in die Kühlung. Und dann hatte ich das Trauergespräch. Also erst bin ich runter, bin direkt zu ihm hin und habe geweint, habe ihm die Hand gehalten und habe bitterlich geweint, mit ihm gesprochen. Das, was ich euch immer empfehle, mache ich genauso. Ich habe natürlich gewusst, es kommt keine Antwort, aber ich habe diesen Plan gemacht. Mit ihm reden, wann es nur geht. Dann war das Gespräch mit der Ehefrau. Dann habe ich die Kleidung bekommen. Und dann habe ich mit einem Mitarbeiter von mir meinen Kindheitsfreund versorgt. Gewaschen, angekleidet. Schön gemacht. Damit er eben schön im Sarg liegt. Und von dem Tag an, jeden Tag, wenn ich ins Geschäft gekommen bin, morgens, erster Weg in die Kühlung, erst ihn begrüßen, mit ihm reden, wieder. Und dann hier hochgekommen, habe wieder hier weitergearbeitet. Und mehrmals am Tag, wenn mir es danach zumute war, bin ich einfach runter und habe wieder mit ihm gesprochen. Ja. Zwischendurch, über die Tage hinweg, waren dann eben Abschiede, zu denen Freunde kamen. Und eben auch Abschied, als die Frau kam, seine Familie kam. Das war immer wirklich herzzerreißend. Und die Vorbereitung auf die Beerdigung. Und eigentlich mache ich das nicht so oft, also eigentlich gar nicht. Aber bei seiner Beerdigung, um das zu erklären, muss ich dazu erwähnen, was ich überhaupt meine. Ich bin hier in Sindelfingen mit dem Hauptsitz in Meichingen, betreue andere Ortschaften hier ringsrum. Und auf den Friedhöfen ist es so geregelt, dass jetzt im städtischen Bereich macht die Stadt die Friedhöfe und Träger in den Gemeinden umher sind es oft Kollegen, die vertraglich den Friedhof unter sich haben und dort die Träger stellen etc. pp. Und deswegen ist für mich, wenn ich dabei bin, laufe ich als Angehöriger, Familie, als Angehöriger laufe ich hinter dem Sarg natürlich auch mit her, wie mit der gesamten Familie, ist ganz klar. Jetzt ging es um meinen Kindheitsfreund. Da habe ich nicht den Vorrang, sondern da hat die Ehefrau und die Familie den Vorrang, hinter dem Sarg zu laufen. Aber ich bin ja Bestattungsunternehmer und ich wurde mit dem Fall betraut und es war das erste Mal, bei dem ich dann auf dem Weg zum Grab vor dem Sarg hergelaufen bin, vor dem Sarg, um den Weg zu bahnen für meinen Freund, bis der Sarg beigesetzt war. Ja. Also, das ist die Geschichte. Und es hat mir gut getan, weil ich von Anfang an von diesem ersten Telefonat den Plan machen, Abschied nehmen. Und ich wusste ja schon, dass ich beauftragt bin. Abschied nehmen, ihn ankleiden. Ich wusste, dass ich ja derjenige bin, der ihn mit versorgt, sodass eben das Bild der Versorgung eben so auch aussieht, wie ich mir das vorstelle. Ja, da machen wir demnächst mal eine andere Folge darüber. Jedenfalls ist nur eine der vielen Geschichten und ähnlich habe ich drei andere Erlebnisse, die ich hatte, in dem Buch festgehalten und ich starte mit diesen Geschichten, um in die Thematik der Trauer in diesem Buch einzuführen, weil wenn man diese Geschichten liest, kommt man automatisch ein bisschen in diese Melancholie, möchte ich mal sagen. Ich habe das Schöne ist, das Buch wird gerade auch für Audible, keine Ahnung, wie man das spricht, wird gerade vertont. Also es gibt jetzt ein Audiobook davon. Und als der Sprecher, es war so süß, als der Sprecher, der ist auch phänomenal, der Fabio, als der Sprecher das Buch angefangen hat einzusprechen, das erste Kapitel, das war echt witzig, hat er mir angerufen und hat gesagt, ich bekomme jetzt aber bitte eine Taschentuchzulage. Das war echt voll süß. Naja, und ich möchte euch eigentlich nicht groß aufhalten. Und ich möchte aus diesem Buch heraus das aus insgesamt 4 Teilen besteht. Ne? Also erster Teil Tod und Abschied in der Praxis. Zweiter Teil Trauer aus der Sicht der Neurobiologie. Dritter Teil Ins Loch fallen war gestern. Und vierter Teil ist eben der Schlussteil mit dem Schlusswort Literaturempfehlungen etc. pp. Und im Vorwort bedanke ich mich bei all den Menschen, die das Buch möglich gemacht haben, ganz klar. Dann kommt ein bisschen was über mich. Das ist der Moment, wo ich erwähne, dass ich eine Nahtoderfahrung hatte. Da ist auch ein Zeitungsbericht noch drin von der Zeitung damals. Radfahrer schwer verletzt. Und die haben mich damals 4 Jahre älter gemacht, wie ich war. Die Zeitung wieder. Ja. Und eine kleine Geschichte eben, wie alles so kam, wie es kam. Genau. Und dann beginnt eben Teil 1, Tod und Abschied in der Praxis. Markus Tod, 1997. Und diese Geschichte von Marco, 1997, alles, was ich dort erlebt habe, war im Grunde, ohne dass ich es gewusst habe, der Einstieg zum Trauercoach, der ich heute bin, tatsächlich. Also, Markus Tod, 1997. Ihr kennt das sicherlich. Eine tolle Clique. Auf der einen Seite gibt es da die Singles, auf der anderen Seite die Pärchen. Man erlebt viel, hat viel Spaß und erlebt mit seiner Clique individuelle Dinge. Man wächst zusammen. Clique ist ein Teil des Lebens. Menschen, mit denen man wächst. Man lernt, sich gegenseitig zu respektieren und zu lieben. Und eben einer solch faszinierenden Clique gehörte ich 1997 an. Einen ganz besonderen Bezug hatte ich zu meinem Kumpel Micha. Ein wundervoller Mensch, stets gut gelaunt, stets Lachen auf dem Gesicht und im Herzen. Über ihn lernte ich seine Schwester und seinen Schwager kennen, Christine und José. Auch ihre beiden Kinder wurden mir am Rande bekannt, Sabrina und Marco. zwei reizende Kinder. Sabrina war das ältere Kind. Wir hatten alle miteinander viel Spaß über viele Monate hinweg. Dann, ich weiß gar nicht mehr wann genau, begann die Zeit, da Christine und José nicht mehr so oft zu den regelmäßigen Treffs kamen, da der kleine Marco krank wurde. Irgendeine Infektion. Alle gingen davon aus, es handele sich um eine Erkältung. Somit haben wir dieser Situation zu Beginn keine besondere Bedeutung beigemessen. Aber die vermeintliche Infektion, wir gingen immer noch alle davon aus, es handele sich um eine schwere Erkältung, wurde schlimmer und schlimmer. Marco ging es zusehends schlechter. Kennt ihr diese Momente im Leben, wenn bestimmte Dinge allmählich ins Bewusstsein gelangen, in den Bereich, wo man öfter an etwas denkt als je zuvor? Genauso ging es mir. Ich beschäftigte mich intensiver mit Christine und José. Marco war bereits im Krankenhaus und ich lernte ihn leider nicht mehr wirklich kennen. Ich bin Bestattungsunternehmer. Es ist meine tiefe innere Bestimmung, Menschen in Verlustsituationen zu begleiten. So war es mir ein besonderes Bedürfnis, den Kontakt mit Christine und José mit ihren Kindern zu intensivieren. Ich wollte mit meiner inneren Haltung Stärke zeigen und als Freund Unterstützung geben. Das ist an der Stelle, das ist der Marco. Ja. Das ist der Marco. Ja. Mittlerweile hatte sich herausgestellt, dass Marco wohl eine Krankheit hatte, die bislang nur an insgesamt 12 Kindern inklusive ihm selber diagnostiziert wurde. Das Furchtbare an dieser bislang unbekannten Krankheit war, dass alle 11 Kinder daran verstorben waren. Die Bedeutung dieser neuen Situation wurde für jeden Beteiligten fast unerträglich. Dann kam der Moment, der für mich von tiefer innerer Kraft beseelt war. Ich durfte zu Marco ins Krankenhaus. Christine empfing mich und wir gingen zusammen in das Krankenzimmer des Kinderkrankenhauses. Es war ein eigenartiges, neues Gefühl, zu wissen, dass du gleich am Bett eines zum Tode verurteilten Kindes sitzt. Man kann das kaum beschreiben, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und trotz allem war ich der festen Überzeugung, dass Marco durch ein Wunder wieder gesund werden kann. An seinem Bett angekommen, er döste gerade, sprach Christine Marco leise an: Hey Marco, der Tom ist da. Marco öffnete die Augen und ich begrüßte ihn ganz normal, als ob alles in Ordnung sei. Es war mir wichtig, Marco das Gefühl zu geben, bestärkt zu sein. Durch eine alltägliche Begrüßung würde er sich automatisch an seinen gesunden, normalen Alltag erinnern. Und genau so war's. Ich kam mit Marco ins Gespräch und wir quasselten alles Mögliche. Was genau, kann ich heute leider nicht mehr sagen. Das ist schon zu lange her. Ich erinnere mich lediglich, dass ich sowohl Marco wie auch Christine Worte der Hoffnung und Stärke gegeben habe. Ob ihr mir das nun glaubt oder nicht, es war ein angenehmer und sehr spannender Besuch. Als ich jedoch das Krankenhaus verließ, verließ mich die Kraft und ich weinte bitterlich, da Marcos Zustand keinen Zweifel daran ließ, dass er sterben würde. Und von nun an war ich in ständigem Kontakt mit Christine. Ich habe Marco beruhigt, als die Organe begannen zu versagen, berichtete mir Christine unter Tränen. Ich hörte aus ihrer Stimme, wie schwer es ihr fiel, Kraft zum Sprechen aufzubringen. Ich habe ihm gesagt, dass Jesus auf ihn wartet und dass er dort, wo er hingeht, sehr schön sein wird, berichtete Christine von den letzten Stunden mit ihrem Sohn. Du wirst all die Hunde wieder treffen, die Oma und Opa hatten. Marcos Reaktion war der absolute Hammer. Noch heute läuft mir die Gänsehaut über den Körper. Ich weiß, Mama, Jesus ist schon da. Ich bin fest überzeugt, dass das Wesen Jesus Christus nach wie vor im Äther der Gegenwart existiert. Markus' Aussage war für mich eine starke emotionale Erfahrung, geprägt durch Ehrfurcht und Sprachlosigkeit. Ich selbst hatte ja im Alter von 8 Jahren meine Nahtoderfahrung und weiß daher so manches über das Hier und das Drüben. Es gibt nichts Grandioseres als das, in diesem Fall, ein 6-Jähriger, der im Sterben liegt, mit klaren Worten und einem wachen Verstand eine Erfahrung beschreibt, die sich mit meiner Überzeugung vollkommen deckt und das sich bestätigt, woran ich glaube und mein Leben danach ausrichte. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Marco hat bereits Kontakt zur anderen Seite, die ihn sanft hinüberführt. Hinein in den Zustand des reinen Friedens. Und auch die Hunde begrüßen mich schon. Es wurde immer unfassbarer, was sich da plötzlich abspielte. Insbesondere war es nun vollkommen real. Marco wird sterben. Eine Zeit des emotionalen Auf und Ab begann für alle Beteiligten. Marco war tot. Schweigen. Leere. Unfassbarkeit. Das Gefühl, verloren zu haben. Schon mehrmals in meiner doch jungen Karriere hatte ich bereits Menschen beerdigt, die ich sehr gut kannte, sogar Verwandte und Freunde, aber nun ein Kind. Darüber hinaus ein Kind, das ich persönlich kannte und mit dem ich wenige Tage vor seinem Tod noch gesprochen hatte. Ein Kind, das da frei heraus sagte, dass es Jesus Christus bereits wahrnehmen konnte. Dann die Eltern, die ich zuvor auf eine Weise lieben lernte, die so einzigartig war, eine Liebe, die es jetzt unter Beweis zu stellen galt. Wir trafen uns unter Tränen im elterlichen Haus von Christine, um die Beerdigung, die Trauerfeierlichkeit, wie auch insbesondere das Abschiednehmen von Marco zu gestalten. Das war eine Situation, die ich mein ganzes Leben nie vergessen werde. Ich möchte sie auch auf keinen Fall missen. Dazu später mehr. Gemeinsam besprachen wir den Ablauf der bevorstehenden Trauerzeremonie. Ein Redner wurde bestimmt, Herr Walzebuck. Ein älterer Mann, der durch seinen weißen vollen Bart sehr weise wirkte. Untermauert wurde dies durch seine vertraut klingende tiefe Stimme. Ein wunderbarer Mensch, der leider inzwischen auch von uns gegangen ist. Wenn man bei ihm die Augen schloss, während man zuhörte, konnte man fast meinen, Gott selbst würde da sprechen. Dieser Mann war einzigartig, so einzigartig, wie es auch Marco war. So einzigartig wie Marcos kurzes Leben. Wir besprachen den Abschied, den Prozess dieser Phase der Trauer. Und schon damals hatte ich, basierend auf meiner Nahtoderfahrung, dieses bestimmte Wissen, das ich schon erwähnt habe. So war es tief in mir verankert, wie wichtig nun jeder Schritt sein wird, der mit Marco zu tun hat, solange er noch physisch sichtbar ist. So vereinbarten wir, dass ich mit Marco, sobald ich ihn im Krankenhaus holte, mit dem Leichenwagen zuerst an Omas und Opas Haus anhalte. Man redet dabei von einer sogenannten Heimfahrt. Und nach dieser Heimfahrt wird Marco auf den Friedhof gefahren, wo er dann zum Abschiednehmen aufgebahrt wird. Wir vereinbarten, dass ich anrufen würde, sobald Marco auf dem Friedhof angekommen und von mir versorgt war, sodass die Familie direkt zu Marco kommen könne. Nebenbei bemerkt, möchte ich an dieser Stelle dem Großvater von Marco meinen größten Respekt zum Ausdruck bringen. Er war derjenige, der mit mir zusammen den kleinen Marco in den Sarg gelegt hatte und auch beim Anziehen der Kleidung geholfen hatte. Ich hatte nun mittlerweile Marco unter ständigen Heulkrämpfen und einem unendlich scheinenden Schmerz im Krankenhaus abgeholt und fuhr nun zum großelterlichen Haus. Vorne im Leichenwagen hatte ich ein DIN A5-Foto von Marco. Das ist das Bild, das ich euch gezeigt hatte vorher. In der Mitte der Windschutzscheibe habe ich das angebracht. Auf der Motorhaube ein weißes Blumenbouquet mit Trauerflor. Das war das Größte an Würde, das ich Marco in diesem Moment geben konnte. Am großelterlichen Haus ging ich zur Familie hinein. Stille. Christine gab mir die Kleidung, die Marco angezogen bekommen sollte, mit der Bitte: Wenn du meinen Marco angezogen hast, drück ihn bitte nochmal von mir. Ohne zu zögern, schaute ich Christine tief in die Augen und sagte: Selbstverständlich. Wiederum Stille. Der Großvater stieg mit mir in den Leichenwagen und wir fuhren Marco in Schrittgeschwindigkeit auf den Friedhof. Die Stille auf der gesamten Fahrt wurde von gegenseitigem Schluchzen unterbrochen. Es schien alles so schwer. Auf dem Friedhof brachten wir Marco in seinem Waisensarg in die Halle und versorgten ihn. Er war so klein, so zierlich, so still. Immer wieder spukten mir die Bilder von Marco durch den Kopf, als er noch gesund war. Frech, agil, quirlig, wie kleine Kinder nun mal so sind. Ein kleines Lächeln ging mir dabei übers Gesicht. Marco war inzwischen versorgt und angezogen. Und nun galt es, das Versprechen an seine Mutter einzulösen, Marco noch einmal ganz fest zu drücken und einen Gruß von Mama auszurichten. Dazu musste ich mich erstmal sammeln. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Stille. Dann gab ich mir einen innerlichen Ruck und beugte mich über Marcos Sarg, um ihn ein letztes Mal aus dem Sarg zu holen. Fest und liebevoll drückte ich seinen kühlen Körper an meinen, seine Wange an meine Wange. Unter Tränen richtete ich ihm den Gruß seiner Mutter aus und legte ihn wieder hin in sein letztes Ruhebett. Mich durchflossen Gefühle, für die es keine Worte gibt, von furchtbar über leidvolle Trauer bis hin zu Stolz und Würde und Stärke. Das ist der Grund, warum ich vorher angemerkt habe, dass ich diese Erfahrung nicht missen möchte. Sie hat mich innerlich so wachsen lassen, so groß werden lassen, mich geprägt als Mensch, als Freund, aber auch als Unternehmer. Insbesondere war dieses Ereignis, ohne dass ich es damals wusste, die Basis für meine heutige Identität, der Trauercoach. Wundervoll sah der Raum aus, in dem Marco aufgebahrt wurde, geschmückt mit Samttüchern und Kerzen. Marco selbst hatte ein freches Jeans-Outfit an, inklusive Jacke. Selbst so war ihm seine freche Art anzusehen, die er zu Lebzeiten hatte. Ein Teddybär hier, ein Stofftier da. Und trotz der schlimmen und unwiderruflichen Tatsache war das ein schöner, warmer Anblick und doch wieder so herzzerreißend. Und wie vereinbart, wurden Marcos Eltern von mir informiert, dass sie nun zu Marco kommen können. Bis dahin waren beide sehr stark gewesen und hatten die Situation noch gar nicht recht realisieren können. Beide betraten den Aufbahrungsraum. Stille. Es schien wie eine Ewigkeit, als Sekunden später der Vater von Marco, weinend am Sarg seines Sohnes zusammenbrach. Die Mutter legte Marco einen Walkman in den Sarg mit einer Kassette, die sich immer wiederholte. Seite A, Seite B, Seite A, Seite B. Es lief das Remake von Heinz Rühmanns La Le Lu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Bis zum heutigen Tag muss ich immer noch genau an der Textstelle zu weinen beginnen, wenn es weiter heißt, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Brutal. Und dennoch so sanft und wunderschön. Die Batterie wurde dann kurz vor Beginn der Trauerfeierlichkeiten nochmal erneuert. Und Marco durfte dieses Lied hören, bis auch diese Batterie irgendwann den Geist aufgegeben hatte. Über ganze 3 Tage verbrachten wir gemeinsam fast ausschließlich auf dem Friedhof bei Marco, der nach wie vor aufgebahrt war. Weinen, lachen, Stille. Immer wieder diese wiederkehrenden Emotionen, die sich doch jeden Tag veränderten, anders wurden. Und dann war er da, der Tag des letzten Abschieds. Ich selbst weiß nicht mehr, ob der Sarg zu Beginn der Trauerfeier bereits in der Halle stand oder erst hereingefahren wurde, als es begann. In jedem Fall herrschte eine Atmosphäre der Fassungslosigkeit. Hätte seelische Leere eine Konsistenz, hätte man die gesamte Trauerhalle mit einem Messer auseinanderschneiden können. So etwas kann man nicht beschreiben, dafür gibt's keine Worte. Hunderte Menschen nahmen teil an Marcos letzten Gang. Herr Walzebuck sprach mit seiner beruhigenden Stimme Worte, die wie Balsam auf der Seele zergingen. Die Stille im Raum wurde auch an diesem Tag immer wieder durch ein Aufschluchzen unterbrochen. Insbesondere immer dann, wenn die Musik während der Abschiedsfeier einsetzte. Musik, die besonders für Marco ausgewählt war. So erinnere ich mich, dass wir von Pink Floyd High Hopes und Everybody Hurts von R.E.M. spielten. Dann gab es einen Song, Amazing Grace, der vom Onkel von Marco, einer meiner besten Freunde, bis zum heutigen Tag mit der Trompete eingespielt wurde. Wir nahmen diesen Song 2 Tage vorher auf, da Micha nicht in der Lage war, am Tag der Beerdigung live zu spielen. Der Song war so wunderschön. Ich habe es selten erlebt, wie das seelische Herz eines Menschen durch musikalische Töne derart wiedergespiegelt werden kann. Auch dieses Erlebnis war gleichzeitig herzzerreißend wie auch tief traurig. Micha, auch an dich meinen allergrößten Respekt. So besonders wie Marco war, so besonders habe ich auch das Ende der Trauerfeier organisiert. Normalerweise, und genau hier beginnt der Unterschied, normal ist, was alle machen. Normal wird ein Sarg am Ende einer Trauerfeier aus der Halle gefahren und die Trauergäste folgen dem Sarg. Ich wollte Marco, wie auch in der gesamten Organisation und der Ablaufplanung, die größtmögliche Würde zuteilwerden lassen. So gingen denn am Ende der Trauerfeier zum Song High Hopes. Dieser Song beginnt mit Glockenschlägen, die an Friedhofsglocken erinnern. Alle Menschen aus der Halle, um sich unmittelbar vor der Halle zum Spalier aufzustellen. Jeder hatte einen Heliumluftballon in der Hand. Dann kam Markus' großer Moment. Wir fuhren zu viert. Markus' Waisensarg, der mit goldenem Verschlag versehen war, aus der Halle heraus. Ich kann euch nicht sagen, was für ein erhebendes Gefühl das war, welches wir Träger in Markus' Namen erfuhren. Als wir aus der Halle kamen und rechts und links unendlich viele Menschen Spalier standen, durch das wir mit einem Höchstmaß an Würde den Sarg fuhren. Stille. Gänsehaut. Würde. Unbeschreibliche Emotionen. Die Menschen schlossen sich gleich hinter dem Sarg an und wir gingen gemeinsam ans Grab. Dort wurde beim Abschlusszeremoniell der Sarg hinabgelassen. Parallel lief das Lied »Heute Nacht bin ich aufgewacht«. Den richtigen Titel weiß ich leider nicht mehr. Das Lied sang ich selbst, ich hatte es Marco umgetextet. Ich bin zutiefst dankbar, dass dieses Lied genau bei diesem letzten Akt gespielt wurde. Während Markus' Sarg hinabgelassen wurde, ließen Hunderte von Menschen ihre Heliumluftballons in die Luft steigen. Es war so wunderschön, inmitten dieses schlimmsten Moments einer Beerdigung, Friede im Inneren statt Verzweiflung. Schon eigenartig. Und noch am selben Abend versammelten wir uns an Markus' Grab. Wir taten das einige Tage hintereinander. Darum ging es, Marco ganz nahe sein. Und auch wenn der Verlust von Markus so furchtbar war und es keine Antwort auf die Frage gab, warum gerade Marco, so hat auch jeder, der sich am Abschied von Marco beteiligt hatte, jeder, der sich in irgendeiner Form in der Organisation mit eingebracht hatte, jeder, der auf dem Friedhof bei Marco selbst auf Wiedersehen gesagt hatte, etwas erlebt, das man ohne Marco nie erlebt hätte. Danke, Marco. Du hast uns allen durch deinen Tod ganz besondere Geschenke hinterlassen. Geschenke, die wir durch dich, dein Sterben, nie erlebt hätten. Wir lernten durch deinen Übergang Menschen kennen, die wir nie zuvor kennengelernt hätten. Wir haben reiche Erfahrungen gemacht, die wir ohne dich nie erlebt hätten. Jeder, der dich kannte, ist innerlich gewachsen und gereift. Danke, Marco, dass es dich gab und immer noch gibt. Denn in all unseren Herzen wirst du ewig weiterleben. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Leben endet. Liebe nie.